Sie hören die Sendung Es grüßen euch die Gemeinden Christi. Am Mikrofon Gottfried Reichel. Liebe Hörer, wie Sie sich erinnern werden, habe ich mich im Rahmen dieser Radiosendung mit der Wiederkunft Christi befasst. Dabei kam ich auf die Tatsache zu sprechen, dass nach den klaren Aussagen unseres Herrn die Auferstehung des Leibes am jüngsten Tage stattfinden wird. Damit jeder diese Wahrheit erkenne, obwohl er vielleicht bisher anders gelehrt wurde, möchte ich jetzt alle vier Stellen im 6. Kapitel des Johannesevangeliums lesen, wo der Herr dies eindeutig bezeugt. Das aber ist der Wille dessen, der mich gesandt hat, dass ich von allem, was er mir gegeben hat, nichts verliere, sondern es auferwecke am jüngsten Tage. Denn das ist der Wille meines Vaters, dass jeder, der den Sohn sieht und an ihn glaubt, ewiges Leben habe, und ich werde ihn auferwecken am jüngsten Tage. Niemand kann zu mir kommen, es ziehe ihn denn der Vater, der mich gesandt hat, und ich werde ihn auferwecken am jüngsten Tage. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, hat ewiges Leben, und ich werde ihn auferwecken am jüngsten Tage. Es kann kein Zweifel bestehen, Christus verspricht, die Leiber seiner Nachfolger am jüngsten Tage aufzuerwecken. Damit stimmt auch die Aussage des Paulus überein, der den Zeitpunkt der Auferstehung der Toten und der Verwandlung der noch lebenden Christen mit den Worten umschreibt: zur Zeit der letzten Posaune. Letzte Posaune, letzter, jüngster Tag reden vom Abschluss der Zeit unmittelbar vor Einbruch der Ewigkeit. Einige Hörer haben mich nun gefragt, ob Offenbarung 20 dem bisher Gesagten nicht krass widerspräche. Da heißt es, die anderen Toten aber wurden nicht wieder lebendig, bis das 1000 Jahre vollendet wurden. Dies ist die erste Auferstehung. Selig ist der und heilig, der Teil hat an der ersten Auferstehung. Über solche hat der andere Tod keine Macht, sondern sie werden Priester Gottes und Christi sein und mit ihm regieren 1000 Jahre. Hier ist doch von einer ersten Auferstehung die Rede, an der nur einige teilhaben, während die anderen Toten sie nicht erleben, sondern auf eine spätere Auferstehung zu warten haben. Wie ist dieser scheinbare Widerspruch zu erklären? Beachten wir zuerst zwei allgemeingültige Grundsätze der Schriftauslegung. Erstens, die Bibel ist mit der Bibel auszulegen und nicht mit einer spekulativen Theorie. Denn der Heilige Geist ist als der Urheber der Heiligen Schriften der beste, einzige, zuverlässige Schriftausleger. Zweitens, die dunklen, symbolischen Stellen sind durch die helleren, eindeutigen Bibelworte zu erklären, nicht aber umgekehrt. Das heißt im vorliegenden Falle, man soll die geheimnisvolle, bildhafte Offenbarung des Johannes im Lichte der klaren Evangelien und Briefe verstehen. Niemals dürfen wir jedoch eine noch dazu alleinstehende Aussage der Offenbarung so deuten, dass sie in Widerspruch gerät zu den eindeutigen Zeugnissen der übrigen Schriften des Neuen Bundes. Glücklicherweise besitzen wir eine Parallele zu Offenbarung 20 in den Worten Jesu, die Johannes im 5. Kapitel seines Evangeliums überliefert. Denn wie der Vater die Toten auferweckt und macht sie lebendig, also auch der Sohn macht lebendig, welche er will. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben und kommt nicht ins Gericht, sondern er ist vom Tode zum Leben hindurchgedrungen. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, es kommt die Stunde und ist schon jetzt, da die Toten werden die Stimme des Sohnes Gottes hören, und die sie hören werden, die werden leben. Verwundert euch des nicht. Denn es kommt die Stunde, in welcher alle, die in den Gräbern sind, werden seine Stimme hören und werden hervorgehen, die da Gutes getan haben zur Auferstehung des Lebens, die aber Übles getan haben zur Auferstehung des Gerichts. Lesen wir diese Worte in ihrem Zusammenhang mit dem Rest des Kapitels, so wird deutlich, dass der Herr hier von zwei verschiedenen Auferstehungen redet. Das soll nun im Folgenden aufgezeigt werden. Nachdem Jesus erklärt hat, dass er die Macht besitzt, die Toten aufzuerwecken, spricht er von der ersten Auferstehung. Diese Auferstehung findet schon jetzt statt und zwar, wenn der Mensch sein Wort hört und im Glauben annimmt. Dazu müssen wir wissen, dass der Sünder geistlich tot, das heißt von Gott, dem Quell alles wahren Lebens, getrennt ist. Paulus nennt es Tod durch Übertretungen und Sünden. Durch das Evangelium findet er zu Gott zurück und kommt damit wieder zum eigentlichen Leben. Er steht von den Toten auf. Die trennende Sünde wird ausgelöscht, vergeben. Damit ist der Mensch von Neuem geboren. Er hat ein neues Dasein empfangen. So nennen es auch die anderen Schreiber des Neuen Testaments. Besonders Paulus macht das in Römer 6, 3-6 und Kolosser 2, 11 und 12 deutlich, wo er zeigt, dass der alte sündhafte Mensch im Wasser der Taufe begraben wird und im Glauben zu neuem Leben aufersteht. Er ermahnt deshalb die Christen, als Auferstandene zu wandeln. Seid ihr nun mit Christus auferweckt worden, so suchet, was droben ist, wo Christus ist, sitzend zur Rechten Gottes. Dies ist die erste Auferstehung, die im bußfertigen Glaubensgehorsam der Taufe ihren Anfang nimmt. Sie geschieht jetzt, wo immer sich Menschen dem Herrschaftsanspruch des Herrn gläubig ausliefern. Bedauerlich ist aber, dass die unbiblische Übung der Kindertaufe diese Stellen praktisch unverständlich gemacht hat, da es sich dabei um keine Auferstehung aus dem Wassergrab zu einem neuen Leben handelt. Ein Vergleich mit Offenbarung 20,6 bestätigt die Richtigkeit dieser Deutung. Alle fünf Segnungen, die dort über die Teilhaber an der ersten Auferstehung ausgesprochen werden, gelten jetzt und hier für jeden Wiedergeborenen, jeden echten Christen. Er ist selig, er ist heilig, über ihn hat der andere Tod keine Macht mehr, er ist Priester Gottes und Christi, und er regiert mit ihm als Teilhaber seiner Herrschaft über Sünde und Tod. Um die Offenbarung recht zu verstehen, müssen wir die Situation derer im Auge behalten, an die sie zunächst geschrieben war, nämlich an die unter schrecklichen Verfolgungen leidenden Christen des ersten Jahrhunderts. Viele unter ihnen starben durch Enthauptung den Märtyrertod. Was Johannes in der vorliegenden Vision sah und niederschrieb, sollte die gehetzten Jünger Jesu stärken und trösten. Sie sollten wissen, die antichristlichen Peiniger vermochten zwar ihren Leib zu töten, aber ihre Seele, die in der Wiedergeburt bereits geistlich zu einem neuen Leben in Christo auferstanden war, konnten sie nichts anhaben, weil die Kräfte der Neuschöpfung auch nach dem leiblichen Tod wirksam bleiben. Und das zeigt diese Offenbarungsstelle. Auch die Seelen der in Treue zu Christus Verstorbenen haben Anteil an der Herrschaft und Herrlichkeit ihres erhöhten Herrn. Übersehen wir nicht, die erste Auferstehung wird auch hier nicht als leibliche Auferstehung dargestellt. Es ist ausdrücklich von den Seelen derer, die enthauptet sind um des Zeugnisses Jesu und um des Wortes Gottes willen, die Rede. Diese lebten und regierten mit Christo, und zwar dort, wo nach der ganzen Offenbarung Christus jetzt ist, wo die erwähnten Throne stehen, nämlich im Himmel. Doch vergessen wir nicht, diese geistliche Auferstehung nimmt jetzt in der Gnadenzeit für den Christen ihren Anfang. Darum bekennt Paulus den Gläubigen in Ephesus: Uns, die wir doch durch die Übertretungen tot waren, hat Gott mit Christus lebendig gemacht und mit ihm auferweckt und mit ihm Sitz gegeben in der Himmelswelt durch Christus Jesus. Für den Erlösten gelten die Worte des Vaters im Gleichnis vom verlorenen Sohn: Denn dieser mein Sohn war tot und ist wieder lebendig geworden. Leider weisen viele Verlorene das Gnadenangebot Gottes im Unglauben zurück. Die verhängnisvolle Folge: Sie bleiben geistlich tot. Sie werden nicht wieder lebendig. Ja, sie geraten in den Bann des zweiten Todes, der ewige Trennung von Gott bedeutet, und dies ungeachtet dessen, dass ihre Leiber am jüngsten Tage auferweckt werden. Von dieser zweiten Auferstehung, nämlich der leiblichen, gilt es nun noch kurz zu sprechen. Während die erste Auferstehung geistlich ist und heute geschieht, vollzieht sich die zweite Auferstehung in leiblicher Weise am jüngsten Tage. Dann werden alle Toten dem Ruf Christi folgen, die Gerechten und Ungerechten, und zugleich auferstehen, während an der ersten geistlichen Auferweckung nur die Gehorsamswilligen beteiligt sind. Das ist die allgemeine leibliche Auferstehung am jüngsten Tage. Ein Vergleich mit den Parallelstellen bezeugt diese Wahrheit. Die Gerechten werden am jüngsten oder letzten Tag auferweckt, die Ungerechten am selben jüngsten Tag gerichtet. Wenn Jesus wiederkommt, an diesem jüngsten Tag, am Tag des Herrn, werden die Seinen entrückt und die Ungläubigen das Verderben erfahren. An diesem einen Tag wird er den verfolgten Seinen die ewige Ruhe verschaffen und die Verfolger schrecklich bestrafen. Ja, an diesem Tag des Herrn, dem letzten der Geschichte nach unserer Zeitrechnung, wird auch diese Erde ein Raub der Flammen werden. Eine neue Erde unter einem neuen Himmel harrt dann der Kinder Gottes als das verheißene ewige Erbe. Bist du durch die Gnade Gottes auferstanden im Gehorsam des Glaubens? Ist an dir geschehen, was Paulus für sich und die Christen der damaligen Zeit freudig bezeugt? Oder wisst ihr nicht, dass wir alle, die wir auf Christus Jesus getauft sind, auf seinen Tod getauft und damit zugleich in diesen Tod hineinversenkt sind? So wurde der Tod Christi das Grab, in dem wir bei der Taufe mit Christus begraben wurden. Aber ebenso wie Christus nicht im Grabe geblieben ist, sondern durch die Majestät des Vaters vom Tode auferweckt wurde, so sollen auch wir in einem neuen Leben wandeln. Denn sind wir durch die Taufe gestorben, wie er starb, und haben dadurch Anteil an seinem Tode gewonnen, so werden wir ebenso auch an seiner Auferstehung teilhaben. Wir wissen ja, unser alter Mensch ist mit Christus gekreuzigt, damit der von der Sünde beherrschte Leib seine Macht über uns verliere und wir der Sünde nicht mehr zu dienen brauchen. Denn wer gestorben ist, der ist frei geworden vom Sündigen. Sind wir nun mit Christus gestorben, so dürfen wir auch dessen im Glauben gewiss sein, dass wir mit ihm leben werden. Nur dem geistlich Auferstandenen wird die leibliche Auferstehung zur ewigen Freude gereichen. Darum höre das Evangelium, glaube und gehorche demjenigen, den der Vater gesandt hat zum Heiland der Welt, Jesus Christus.
Du bist der Weg, die Wahrheit und das Leben, trauerst du selbst uns, Herr, dein Wort gegeben. O lehr uns tun nach deinem Wohlgefallen, die wir dir wahren.
Sie hörten die Sendung »Es grüßen euch die Gemeinden Christi«. Auch diesmal möchte ich Ihnen die kostenlose Zusendung einer Abschrift der heutigen Ansprache anbieten. Ich weiß, dass gerade die ernsten und wahrheitssuchenden Hörer Wert darauf legen, das Gesagte in Ruhe zu überdenken und anhand der Schrift zu überprüfen. Die in der Abschrift reichlich aufgeführten einschlägigen Bibelstellen können Ihnen dabei wertvolle Dienste leisten. Gerade in der heutigen Sendung konnten aus Zeitgründen viele Schriftstellen, die zum Thema zu hören wären, nicht zitiert oder auch nur angegeben werden. Darum möchte ich Sie herzlich auffordern, den Wortlaut der heutigen Ansprache anzufordern. Meine Adresse lautet Gottfried Reichel, 8, München 21, Postfach 21, 02, 10. Ich wiederhole: Gottfried Reichel, 8, München 21, Postfach 21, 02, 10. Allen Hörern, die mich durch ihre Zuschriften in diesem Dienst um die Wahrheit Christi ermutigt haben, möchte ich von Herzen danken. Und nun bis zur nächsten Sendung. Auf Wiederhören.